Ja, so ist es gute Tradition für die Gemeinde, sich am Sonntag, dem Auferstehungstag, zu treffen und Gottesdienst zu feiern. Im Gottesdienst dient Gott uns zuerst, damit wir ihm auch in rechter Weise dienen können. Dazu muss er uns befähigen. Und die Predigt, die Gemeinschaft, die Anbetung dient zu seiner Ehre und zur Auferbauung der Gemeinde. Beides ist enthalten, hoffe ich jedenfalls. Wir haben heute den Text für die Verkündigung in 1. Petrus 1, die Verse 20 und 21. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich den davorgehenden Vers auch noch mal mit. Und wem es möglich ist, dem bitte ich zur Schriftlesung aufzustehen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und Flecken. Das war der Text für die vorhergehende Predigt vor 8 Wochen. Heute der Text für jetzt. Er ist zwar im Voraus vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Danke, lieber Herr, dass du uns dieses wunderbare Wort schenkst durch deinen Apostel Petrus. Und segne dieses Wort jetzt in unseren Herzen. Herr, gib Gnade zum Reden und zum Hören und zum rechten Verstehen und zum rechten Tun. Danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir es so erleben und genießen dürfen. Wir preisen dich und beten dich an, lieber Herr. Amen. Amen. Wir nehmen Platz. Ich habe diesen Text heute überschrieben mit der Überschrift Richtiger Glaube. Wenn es richtigen Glauben gibt, logischerweise, gibt es auch falschen Glauben. Aber dazu mehr im Text. Jesus Christus, das wissen wir, kam in diese Welt. Er litt und starb auf dieser Erde. Und er erstand auf, er wurde auferweckt und wurde vom Vater erhöht. Um unseretwillen. Alles, was in dieser Welt geschieht, fassen wir mal ganz grob zusammen: Schöpfung, Völkerwelt, Erlösung. Alles das geschieht um unseretwillen. Wer ist denn eigentlich damit gemeint, unseretwillen? Ich denke, nach der Berufung Gottes, Israel, sein besonderes Bundesvolk im Alten Testament und die Gemeinde, sein besonderes Volk im Neuen Testament. Israel und die Gemeinde. Und das sind nach der Schrift zwei Heilswege, zwei Heilsziele. Und doch fügt sich alles in Gottes ewiger Herrlichkeit wunderbar zusammen. Beide Heilswege münden in Gottes Herrlichkeit in einem. Davon spricht auch Paulus in Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide, nämlich Juden und Heiden, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Propheten und Apostel, das wahre Israel und die wahre Gemeinde, sie bilden den vollendeten Leib des Christus, das himmlische Jerusalem, in der Vollendung der Zeiten. Und Paulus drückt das in Epheser 2, 21 so aus: Ihr seid ein heiliger Tempel für Gott. Christus aber, der ewige Gottessohn, so sagt es der Text, wurde vor aller Weltgründung, also vor aller Zeit, als Lamm Gottes ersehen. Und er war bereit dazu, das Lamm Gottes zu werden. Und mit dem Lamm Gottes verbindet sich nach alttestamentlicher Schriftverständnis immer Opferlamm. Lamm nicht in irgendeiner Herde, sondern Opferlamm zur Opferung im Tempel. Wir kommen, vor einiger Zeit war das schon von Ostern her, in diesem Jahreslauf, und uns ist dieses schrecklich herrliche Geschehen von Karfreitag und Ostern, ich denke, noch ganz bewusst vor Augen, wenn wir zurückdenken. Nur das, was Jesus Christus Gott dem Vater geben konnte, reichte aus, um die Menschheit von ihrer Schuld zu befreien und zu einem Eigentum Gottes zu heiligen. Denn er, das Gotteslamm, er gab sein Blut. Und weil er dies tat, ist unsere Gottesferne überwunden und unsere Bosheit und Sünde von uns abgetan. Und die Kindschaft Gottes ist uns geschenkt. So entsteht an unserer Erlösung in Eintracht mit dem Glauben auch die Gottesfurcht als Werk des Geistes Gottes. Wir sehen am Kreuz Christi, dass Gott der gerechte Richter ist, der von seiner Gnade alles Böse fernhält und uns in seine Gemeinschaft aufnimmt, damit wir ihm gehorchen. Und Gott der Vater hat sich auch von Christus am Kreuz distanziert, weil Christus zur Sünde wurde. Und Gott ist so heilig, dass er mit Sünde keine Gemeinschaft haben konnte. Und an diesem Gehorsam, den Christus geübt hat, entsteht und wächst unser Glaube an seiner Beugung unter Gottes Gericht, unsere Freiheit von Schuld und Strafe. Und weil das so ist, weil der heilige Gott keine Sünde ertragen kann, deshalb lässt eine Vermengung und Vermischung mit der Lust der Sünde und dem Wesen dieser Welt es für Gläubige niemals im Glauben zu. Wer Sünde als harmlose Fehlerhaftigkeit des Menschen ansieht, der wird weder die alttestamentlichen Tieropfer noch das Opfer Jesu am Kreuz verstehen können. Nur wer wirklich die Schrecklichkeit der Sünde begriffen hat, der beginnt zu erfassen, dass nur ein schreckliches Opfer, nämlich der Tod des sündlosen Lammes, Jesus Christus, die Sünde auslöschen konnte. Sünde heißt immer Trennung vom heiligen Gott. Und Trennung vom heiligen Gott heißt immer Tod. Und Paulus sagt in 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, nämlich Christus. Selbstverständlich wurde Jesus am Kreuz kein Sünder, sondern er wurde zur Sünde gemacht. Das ist etwas völlig anderes. Und Vers 20 sagt uns dann, er ist am Ende der Zeiten geoffenbart worden. Vor dem Offenbartwerden Jesu Christi gab es schon viele Zeiten bzw. große Zeitabschnitte vorher. Wenn wir mal ganz an den Anfang zurückschauen, die Zeit der Schöpfung und des Paradieses. Dann kam eine Zeit der Vorsintflut, wo die Menschen sich schon vermehrten, über die Welt ausbreiteten und vollkommen gottlos waren, sodass Gott dem Herrn es leid tat, dass er Menschen geschaffen hat. Dann kam die Sintflut. Und in der Arche wurde Noah und 8 Personen gerettet, die gottesfürchtig waren. Von Noah bis zu Babel. Dann entstanden die Reiche von Menschen, das erste große antigöttliche Reich Babylon. Oder die Zeit der Patriarchen von Abraham über Isaak, Jakob, sprich Israel, in Ägypten, auch eine Zeitspanne. Dann haben wir die Zeit des Mose, der das Volk aus Ägypten herausführte, aus der Sklaverei in das verheißene Land brachte. Die Zeit der Könige, der Richter und der Könige, auch wieder eine Zeitspanne, in der Gott sprach. Dann die Zeit der babylonischen Gefangenschaft, wo das Südreich, das heißt die Stämme Juda und Benjamin, in die Gefangenschaft nach Babylon kam. Kurz davor, vorher waren die 10 Nordstämme in die assyrische Gefangenschaft geführt worden. Auch eine Zeitspanne, die Gott gegeben hat. Und in all diesen Zeiten redete Gott immer. Er redete zu Adam, er redete zu Noah, durch Noah zu den Menschen, er redete zu Abraham und durch Abraham zu den damaligen Patriarchen, er redete durch Mose zu seinem Volk und zum Pharao, er redete in der babylonischen Gefangenschaft durch Propheten und dann kam die Geburt Jesu, als die Zeit erfüllt war nach Gottes Plan. Die Geburt, das Wirken, das Sterben, das Auferstehen und die Himmelfahrt Jesu Christi. Damit, mit der Erscheinung Jesu, des Gottessohnes auf dieser Erde, wendete sich die Zeit. Sie wendete sich zum Ende der Zeiten. Es waren ja schon bis zur Geburt oder bis zum Wirken Jesu rund 4100 Jahre vergangen, seit der Schöpfung von Adam bis zu Christus, nach der Zeitrechnung von Roger Libby. Und dann kam die Zeitenwende und dann kam noch einmal jetzt 2000 Jahre. Und Hebräer 1, Vers 2 sagt das auch ganz deutlich, hat er, nämlich Gott, der Vater, am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, durch Christus. Und Judas, der Judasbrief, der 18. Vers, sagt es auch, dass am Ende der Zeit nämlich Spötter sein werden. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt angekommen sind. Da sind wir heute von bewegt. Die Zeit der Aufklärung, in Anführungsstrichen, die Zeit der Trennung von allem Göttlichen in der Gesellschaft, die Zeit der Spötter. Weil Gott der Vater zu uns geredet hat im Sohn, soll und kann es jeder Gläubige wissen, Gott will mich. Er will mich retten, er will mich haben, er will, dass ich auf seinem Weg gehe. Sein Wille, mich zu lieben und zu retten, durchzieht die Zeit und die Ewigkeit. Und so wie Christus, Jesus Christus, vor Grundlegung der Zeit zum Lamm erkoren war, die Sünde der Welt hinwegzunehmen, genauso sind auch wir, die Gläubigen, in Christus auserwählt, heilig und tadellos zu sein. Und zwar vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Das sagt Epheser 1, Vers 4 und 5 ganz deutlich. Christus ist vor Grundlegung der Zeit zum Lamm berufen und die Gemeinde, wir, die neutestamentlichen Gläubigen, sind auch vor der Zeit von Gott schon berufen in Christus zur Gemeinde. Christus das Haupt, die Gemeinde sein Leib. Beides berufen vor Beginn der Zeit, vorherbestimmt vor aller Schöpfung. Das ist doch eine, für uns, wenn wir darüber mal nachdenken, eine so wunderbare und herrliche und großartige Tatsache, dass der ewige, mächtige Gott uns schon vor aller Zeit gesehen hat. Und deshalb, ihr Lieben, nehmen wir es auch genau mit unserem Lebenswandel. Wir nehmen es genau mit der Sünde und der Trennung von Gott. Wir nehmen es genau mit der weltlichen Lust und mit der Verführung. Wir nehmen es genau mit der Glaubenstreue zu unserem Herrn Jesus Christus. Denn wir gehen sorgsam mit dem um, was so viel gekostet hat. Es hat Christus sein Leben gekostet, uns Erlösung zu bringen. Und deshalb können wir Erlösung und Sünde niemals zusammen in einem Menschen haben. Weil der Grund unserer Errettung in Gott liegt und nicht in uns, deshalb ist die Errettung, die wir haben, auch sicher. Und weil diese Errettung sicher ist, deshalb sind wir der Errettung auch gewiss. Weil sie in Gott liegt, ist sie sicher. Und weil sie sicher ist, sind wir ihrer auch gewiss. Und es gibt keinen Zweifel, dass wir zu Christus gehören, die wir ihn lieben, die wir ihn angenommen haben und die wir ihm gerne angehören. Alle Zweifel daran sind ausgeschlossen. Epheser 1, 13 und 14 sagt aus, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Es gibt einen Dichter im Mittelalter, Johann Andreas Rothe. Er lebte von 1688 bis 1758. Der hat das ganz wunderbar in einem uns bekannten Lied auch niedergelegt. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Christi erstes Kommen auf diese Erde, seine Geburt, sein Leben, offenbarte ihn den Gläubigen seiner Gemeinde als das Haupt, als der Erlöser, als der Herr. Aber Christus hat versprochen, noch einmal zu kommen, ein zweites Mal. Und das wird ihn seinem Volk Israel offenbaren. Als Erlöser, als Retter und den Nationen dieser Welt als der Herr, der alles zur Vollendung bringt. Und alle seit seinem ersten Kommen laufenden Zeiten bringen heilsgeschichtlich nichts Neues mehr, sondern nur noch Entwicklungen des einen mit Christus begonnenen göttlichen Vollendungswerkes. Und dieses Vollendungswerk wird mit seinem zweiten Kommen zum Abschluss geführt. Teils durch Erlösung, für die, die glauben, Israel zum Beispiel, und auch die aus den Nationen glauben, oder zum Gericht. Denn sein zweites Kommen ist nicht nur Erlösung, sondern bringt auch Gericht für diese Welt. Der Vers 21 geht dann weiter und spricht, die ihr durch ihn gläubig seid an Gott. Die Empfänger des Heils sind klar bezeichnet. Durch ihn, nämlich Christus, gläubig an Gott. Wir können nur an Gott glauben, wenn wir durch Christus glauben. Durch sein Erlösungswerk. Wir kommen nur zu Gott durch Christus. Irgendein Glaube an Gott ohne Christus führt geradewegs in die Verdammnis. Ja, ihr habt richtig gehört. Der Glaube an Gott ohne Christus führt in die Verdammnis, ist eine Fahrkarte zur Hölle. Jakobus 2, Vers 19 sagt, auch die Dämonen glauben, nämlich an Gott, und zittern, weil es für Dämonen keine Erlösung gibt. Ein Gottgläubiger in Anführungsstrichen ohne Christus und sein Erlösungswerk ist schlimmer dran, als ein Ungläubiger. Der Ungläubige hat noch die Chance zur Errettung. Aber wenn einer glaubt, er glaubt an Gott und hat Christus nicht nötig, der findet auch keine Notwendigkeit, sich zu entscheiden für Christus. Wer glaubt, er hat Christus nicht nötig, der wird sich auch nicht für ihn entscheiden. Nur wer gläubig ist, an dem erfüllt sich der Heilsplan Gottes, an den Ungläubigen nicht. Gott ist in seiner Entscheidung, den Menschen mit einem freien Willen zu schaffen, so weit gegangen, dass er ganz bewusst einkalkuliert hat, dass es Menschen geben wird, die sich nicht für ihn entscheiden. Gott in seiner Souveränität hat den Menschen zum Bild Gottes geschaffen. Und der Mensch hat eine freie Entscheidungsmöglichkeit dafür oder dagegen. Es bleibt ein Geheimnis, was wir heute auch hier nicht ergründen können, was der Ursprung unserer Berufung ist, warum wir zum Glauben finden durften. Können wir nicht verstehen. In uns jedenfalls liegt nicht die Ursache. In unserer Angenehmheit vor Gott. In unserem Glauben, dass Gott vielleicht wusste, er wird mal glauben. Nein, Glaube ist freies Geschenk und bleibt freies Geschenk. Und nur wer den fundamentalen Unterschied zwischen gläubig und ungläubig verwischt, der handelt nicht aus Liebe, sondern aus Blindheit oder aus Menschengefälligkeit. Und leider ist es heutzutage üblich geworden, so ein bisschen Gleichmacherei, so ein bisschen, naja, komm doch und bleib doch und sei doch, ja. Wir dürfen diesen Unterschied nicht verwischen. Wir dürfen keinen in der Gewissheit wiegen, er sei erlöst, wenn nicht das Blut Christi ihn wirklich reinigt und zum Eigentum des Herrn macht. Glaube, so wie er uns allen geschenkt wird, ist kein Qualitätsmerkmal eines Menschen oder eine Art Vorleistung, die wir erbracht hätten. Glaube ist immer freies Geschenk. Glaube kommt von Jesus als unverdiente Gabe. Und dieser Glaube entzündet sich an seinem Opfer für uns. Der Glaube entzündet sich am Kreuz auf Golgatha. Er, der Herr, wirkt ihn in uns durch den Heiligen Geist. Darum können wir glauben, weil uns der Geist Gottes zu Christus führt. Johannes 12, 44 sagt der Herr, Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Man könnte sagen, glaubt nicht nur an mich. Natürlich glauben wir auch an Jesus. Aber wir glauben durch Jesus an den, der ihn gesandt hat, nämlich an Gott, den Vater. Glaube an Jesus durch den Heiligen Geist ist wahrer, rettender und segensreicher Glaube an Gott. Dieser lebendige Glaube durch Christus an Gott wirkt Gehorsam in uns, wirkt Treue in der Nachfolge, wirkt Dienstbereitschaft in der Gemeinde und in der Welt und macht uns vor Gott angenehm und selig in Zeit und Ewigkeit. Danach, nach diesem wirklich rettenden Glauben, lasst uns mit ganzer Entschlossenheit suchen, forschen und streben. Tun wir das mit ganzem Herzen, so wird uns der lebensrettende Glaube auch reichlich geschenkt. Wir glauben nicht an Gott durch die Wunder der Schöpfung, obwohl die Schöpfung das bezeugt, dass es einen Gott gibt. Wir glauben nicht durch das Gesetz des Mose an Gott. Wir glauben auch nicht irgendwelchen Botschaften von Engeln, sondern wir glauben durch die Botschaft Jesu Christi. Allein durch Christus, der starb und auferstand und jetzt zur Rechten des Vaters in Macht und Herrlichkeit regiert. An dem, was Gott an seinem Sohn tat, erkennen wir seine Gnade, dass er sich den Menschen zuwendet, erkennen wir seine Gerechtigkeit, dass er Christus am Kreuz sterben ließ, erkennen wir seine Wahrhaftigkeit, dass es um das wirkliche Leben geht, erkennen wir seine Weisheit, dass er uns den Weg zur Erlösung zeigt und wir es auch erkennen. Wir erkennen auch seine Macht, daran, dass er Jesus aus dem Tod auferweckt hat. Und wir erkennen seine Herrlichkeit, dass er Christus zur Rechten Gottes erhöht hat, über jeden Namen, über alle Schöpfung, über alle Wesen in der himmlischen Welt, über alle Wesen in der irdischen Welt. Daran erkennen wir Gottes Herrlichkeit. Und das ermuntert uns, ihm bedingungslos zu vertrauen und unsere Hoffnung vollständig auf Gott zu setzen. Er, der seinen Sohn erhöht und verherrlicht hat, er wird auch uns, die wir ihn lieben, die wir ihm gehorchen und an ihn glauben, er wird auch uns verherrlichen und erhöhen. Philipper 3,21: Christus wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Schwer vorstellbar, ne? Unsere Armseligkeit, unsere Schwachheit in Gleichgestalt mit Christus. Das ist die Verheißung. 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er kommt zum zweiten Mal auf diese Erde und an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Das heißt für uns nochmal zur Verständnis, Christus kommt auf diese Erde zurück und bringt seine verherrlichte Gemeinde mit und alle Welt wird sehen die Herrlichkeit des Christus und die Herrlichkeit der Gemeinde. Denn Christus ist der Leib der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib des Christus. Er das Haupt, wir der Leib. Gleichermaßen verherrlicht. Und die Welt wird staunen, was Gott an dir und mir getan hat. Das ist die Doxa-Herrlichkeit Gottes, die Lichtglanzherrlichkeit, die Majestät, die sich ausdrücken wird in Christus und seiner Gemeinde. Petrus erwähnt diese Doxa-Herrlichkeit in seinem Brief 9-mal, weil er möchte, dass die armselige und leidende und gequälte Gemeinde einen Blick auf diese Herrlichkeit richtet, auf diese kommende Vollkommenheit und auf dadurch, durch diese wunderbare Verheißung getröstet und auferbaut wird. Das ist die freudige Hoffnung, die unseren Glauben bestimmt. Das ist der Weg durch diese Zeit und Umstände hinein in die Vollendung. Und deshalb, ihr lieben Geschwister und liebe Freunde, suchen wir Buße, Umkehr, Reinigung und Heiligung. Deshalb bitten wir den Herrn, die Treue und den Gehorsam in unserem Leben zu stärken. Und deshalb geben wir nicht auf. Wir bleiben auf dem Weg, bis der Herr uns abholt in der Entrückung oder unser irdisches Leben im Glauben verewigt wird durch den Tod hindurch in die Nähe Christi. Weil wir eine solche Hoffnung haben, deshalb bleiben wir im Glauben und deshalb loben wir unseren Herrn und danken ihm für diese wunderbare Erlösung. Amen.